die Ibiza-Nacht oder der Tag danach werde ich nie vergessen.
Erzähl.
Ja, ich hab einen sichtlich gezeichneten Vizekanzler im Kanzlerzimmer sitzen sehen. Die Grünen haben sich ja während der Koalitionsverhandlungen vom Kollegen und von mir die Message Control erklären lassen. Da gab es einen eigenen Termin.
Also du schreibst das im Buch.
Ich war ja total baff damals. Wenn es um 6 Uhr früh an deiner Haustür klingelt, wenn du plötzlich selbst in den Medien bist, plötzlich bist du selbst Zielscheibe.
Auf ein Fluchtachterl. Mit Alexander Raffiner.
Und Johannes Frischmann. PR-Berater, Medienstratege aus der politischen Kommunikation und langjähriger Pressesprecher des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Lieber Hannes, fein, dass du dir Zeit nimmst für Fluchtachterl. Herzlich willkommen, Hannes Frischmann.
Servus Alex, danke für die Einladung.
Ich sage das am Anfang immer ganz gern, das Fluchtachterl sind Persönlichkeiten, Begegnungen, die ich lange kenne, die ich weniger lang kenne, aber heute den Hannes kenne ich am allerlängsten. Und ich sage auch gleich vorher, du bist für mich sicher nicht der Frischi, das werden wir noch auflösen, das bist du erst in Wien geworden. Du bist jetzt auch nicht für mich einfach der ehemalige Pressesprecher von einem Bundeskanzler, sondern du bist für mich der Hannes, weil in Tirol bist du immer noch der Johannes oder der Hannes. Und der Hannes Frischmann und ich, wir kennen einander seit über 25 Jahren und wir sind da genauso lang befreundet. Wir kennen einander sehr, sehr gut, schlicht, weil wir gemeinsam beim Bundesheer waren. Wir haben uns dann einige Jahre aus den Augen verloren und umso mehr freut es mich, dass wir uns jetzt wieder regelmäßig sehen und dass du da bist. Hannes, hol uns ein bisschen ab und erzähl uns ein bisschen über deinen Weg.
Ja, ich glaube, man wird es ziemlich schnell erkennen, dem Dialekt zuzuordnen, glaube ich, fällt für manche hier im Osten vielleicht ein bisschen schwer, aber aufgewachsen im Ötztal, in Umhausen, dort zur Schule gegangen, dann Gymnasium in Imst, habe dann die HTL besucht für Möbelbau, Innenausbau, auch in Imst. Und hätte sollen eigentlich den elterlichen Betrieb irgendwann einmal übernehmen, hat sich dann eben so nicht ergeben und bin dann recht früh in die Politik rein gestolpert. Eigentlich nur aus Interesse an Politik, das hat begonnen mit 15, 16, 17 Jahren. Und man hat begonnen, Zeitung zu lesen, ich habe begonnen, Magazine zu abonnieren und habe mir einfach eingelesen ein bisschen, war aber natürlich auch geprägt in einem bürgerlichen Haus, in einem kleinen Betrieb aufgewachsen und deshalb war mir schon ein bisschen die politische Prägung vorgegeben. Ja, habe mich dann in der jungen ÖVP engagiert, zuerst nur im Dorf, ein bisschen Gemeinderatswahlen mitbeobachtet. Und ja, und dann wird man aktiv auf Bezirksebene und dann irgendwann einmal auch auf Landesebene als Landesobmann Stellvertreter in der jungen ÖVP. Also wir sind im Jahr 2000. Ja, und so ist man halt reingekippt, habe nebenher aber auch ein Studium gemacht, aber eben nicht abgeschlossen. Das hat mich ziemlich lang gewurmt, weil eben ich dem Beruf oder beruflichen Entwicklung den Vorrang gegeben habe. Das habe ich dann noch später doch nachgeholt und noch einen Abschluss gemacht und war eben zuerst in der Tiroler Volkspartei tätig. Mhm. Und ja, wie so oft, kommt halt dann ein Anruf, ob ich nach Wien wechseln möchte. Also wir haben jetzt wieder schon im Jahr 2008 nach der Landtagswahl, die damals die ÖVP in Tirol verloren hat, ja, habe ich den Anruf bekommen, ob ich nicht in den ÖVP-Parlamentsklub wechseln möchte, weil dort der Pressereferent gesucht wird. Und für mich war es damals schon immer so, ich will nicht sagen ein Traum, aber irgendwie schon das Wiener Politparkett kennenlernen, war schon immer ein Ziel oder ein Wunsch. Und das hat sich dann ergeben. Und dann bin ich nach Wien und war 3,5 oder fast 4 Jahre im Parlament. Dann hat es mich nochmal zurück nach Tirol gezogen. Zwischenzeitlich auch geheiratet, mhm, Kinder bekommen, nach Deutschland gezogen und eben jetzt seit 17 Jahren auch ein Wochenendpendler zwischen Stuttgart und Wien.
Nochmal zurück beim Bundesheer. Das war so 15, 16, wo du das erste Mal reingekippt bist, so wirklich in die, oder nicht reingekippt, sondern die interessiert hast für die Politik. Genau. Wir waren gemeinsam, wir waren 17, 18 beim Bundesheer, war sehr intensive Zeit, da waren die einen oder anderen Biere oder Glühweine dabei. Bei mir haben gewisse Dinge, glaube ich, ein bisschen später angefangen. Ich war damals weder für irgendwas interessiert, außer für mich selber habe ich mich interessiert und auch nicht besonders engagiert. Da warst du schon, also auch am Wochenende, wenn wir frei gehabt haben oder wenn was war, du hast dich sehr früh auch wirklich engagiert.
Also es war so ein Hobby oder eine Freizeitbeschäftigung, so wie die anderen halt in irgendwelchen Vereinen aktiv sind. Da habe ich mich ein bisschen mit der Politik auseinandergesetzt. Und das war ja unsere Zeit beim Bundesheer, das war ja im Jahr 2001.
Das war 2000, 2001, ja. Genau.
Ist zum Beispiel genau reingefallen damals die US-Präsidentenwahl George Bush gegen Al Gore.
Ja.
Ich glaube, das erste Mal, dass ein Kandidat mehr Stimmen hatte, aber aufgrund der Wahlmänner der Bush die Wahl gewonnen hat.
Das hat die Auszählung so lange gedauert und da waren wir beim Bundesheer. Genau. Da haben wir gerade eine Übung gehabt. Ich kann mich erinnern, ja.
Ja. Ja, und das ist halt dann immer mehr geworden.
Wann bist du nach Wien gekommen? Wann war das genau?
Es war im Sommer 2008.
Sommer 2008. Und jetzt gleich ein Vorgriff. Ich habe in der Vorbereitung auf heute, oder nicht in der Vorbereitung, sondern ich war eher ein bisschen entsetzt für mich, dass ich es noch nicht gelesen habe. Ich habe dein Buch gelesen. Und an dieser Stelle auch gleich, wir werden heute auch über politische Kommunikation reden. Wir werden über auch reden, wie hat sich die vielleicht entwickelt und was hat die daran erfüllt? Du hast da gesagt, du hast einen hohen Preis dafür bezahlt. Was hat dich auch geärgert dran? Aber dieses Buch Macht und Ohnmacht im Kanzleramt, also ich verschlungen und du schreibst es ja auch, du bist politiksüchtig. Hat sich das entwickelt und ist das mit der Position oder mit deiner Funktion gekommen oder warst du das schon immer?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen politiksüchtig und informationssüchtig. Also wenn man einmal in die politische Kommunikation reinkippt und dort eine Funktion ausübt, jetzt Pressesprecher, ist man ja hauptsächlich an Informationen angewiesen. Also man bekommt Informationen, man gibt Informationen weiter. Der Pressesprecher hat ja nach wie vor trotz der zusätzlichen Medien, also Stichwort Social Media etc., die dazugekommen sind, ja immer noch eine wichtige Rolle. Ist ja auch, ja, manche sagen der Gatekeeper zwischen der politischen Organisation oder dem politischen Akteur und den Medien. Also es ist ja immer dieses Informationen bekommen und weitergeben. Und wenn man sich da dann in so einen Zyklus befindet, wird man einfach jeden Tag mit hunderten Informationen zugeschüttet, sage ich jetzt mal. Ja, also man ist in sämtlichen Medienverteilern drinnen und man versucht ja dann auch aus dem eigenen persönlichen Anspruch heraus, ja immer up-to-date zu sein, weil es kann ja immer ein Anruf kommen von deinem Vorgesetzten, du, wie ist gerade der aktuelle Stand zum Thema XY und da willst du halt auch immer drauf vorbereitet sein. Und es ist halt immer dieses Informationsmanagement, das einen so, oder mich zumindest immer so fasziniert und auch elektrisiert hat.
Bleib mal bei dem fasziniert und elektrisiert, auch im Rückblick, wenn du sagst, du hast es von der Pike auf gelernt, die dafür engagiert und du hast einen hohen Preis auch dafür bezahlt. Du hast es erwähnt, du lebst mittlerweile und das schon viele Jahre in Stuttgart. Wie schaut so eine klassische Woche aus mit dem Pendeln? Oder wie hat sie ausgeschaut, ja, wenn du überhaupt nach Hause gekommen bist?
Mittlerweile hat sich ein Wochenrhythmus oder Tagesablauf geändert, aber in der Hochphase, also die ganze Zeit unter der Ära Sebastian Kurz, also als Pressesprecher des Bundeskanzlers, die Woche hat für mich begonnen am Montag um kurz vor 5 Uhr früh, weil stehe ich auf und schaust, dass du in Stuttgart zum Flughafen kommst, fliegst nach Wien und im Flieger hat immer der Schalter umgeschalten. Also da war schon voll, das Wochenende war vorbei, okay, jetzt auch keine Zeit für Familie, jetzt bist du schon voll im Arbeitsmodus. Und der hat sich dann durchgetragen bis Freitagabend wieder mit der Rückkehr nach Hause. Aber die Wochenenden waren halt nicht die klassischen Wochenenden, wie man sich so als Familienmensch vorstellen kann, indem man einfach das Handy ausschaltet und die Arbeit hinter sich lässt, sondern auch aufgrund der Entwicklung der sozialen Medien und Internet ja generell. Es ist ja nicht mehr so, dass nur noch Printzeitungen produziert werden. Es werden einfach rund um die Uhr Nachrichten produziert. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf dein eigenes Arbeitsleben aus, weil du kannst einfach nicht sagen, du am Samstag erscheinen ja auch Zeitungen oder Online-Berichte und du bist als Pressesprecher eines Kanzlers nicht erreichbar. Das spielt's einfach nicht. Und da brauchst du schon ein ordentliches Management in der Familie, aber halt auch am Partner oder halt immer Partnerin, die das zu 100% akzeptiert und auch mit unterstützt.
Und da schreibst du in deinem Buch sehr eindrucksvoll, du gehst sehr viel drauf ein und sagst auch, wie wichtig deine Frau für dich ist. Ich habe das Buch vor mir liegen, muss ich sagen, ich habe es dir zuerst gezeigt, Hannes, und wenn ich ein Buch habe, dann ist das für mich kein Arbeitsgerät, aber dann will ich das in der Hand haben, will ich mit dem was tun. Es ist vollgeschrieben von vorne bis hinten, weil ich immer gewisse Dinge markiert. Was war dein großes Why, dass du sagst, das hat mich so erfüllt oder dass ich sage, das nehme ich in Kauf?
Jetzt werden wahrscheinlich manche Zuhörerinnen und Zuhörer schmunzeln, aber es war wirklich einfach ein Beitrag fürs Land zu leisten. Das hat mich immer angetrieben. Also für eine Gesellschaft einen Beitrag zu leisten, ein Land weiterzubringen, versuchen auch ein Regierungsprogramm umzusetzen. Also für mich ist ein Regierungsprogramm jetzt nicht einfach nur so ein Pflichtprogramm, das die Parteien nach jeder Wahl irgendwie erfüllen müssen und irgendwas zusammenschreiben, weil es ist dann auch immer, wenn ein Regierungsprogramm präsentiert wird, wird es ja gleich zerpflückt und zerlegt und analysiert und sind es jetzt nur Stehsätze oder nur Bekenntnisse oder wie detailliert ist das? Für mich war das wirklich so eine Betriebsanleitung, wie man arbeitet, und es war einfach so, dem Land dienen zu wollen. Das war eigentlich immer der Anspruch, und man ist natürlich umso mehr motiviert, wenn dann auch das eine oder andere gelingt. Jetzt wissen wir, wie schwierig das ist in Koalitionsregierungen, egal jetzt in welcher Konstellation und welche Parteien drinnen sind, aber das liegt natürlich an der Natur der Sache. Jede Partei, jeder Parteichef oder Parteichefin, die wollen natürlich ihr eigenes Parteiprogramm bestmöglich unterbringen. Ja, und das war einfach immer der Anspruch, ja, wenn was auch gelingt, ist die Motivation gestiegen, auch da weiter dran zu bleiben. Und was natürlich dazu kommt, ich glaube, der große Unterschied politische Kommunikation und klassische Unternehmenskommunikation oder für Organisationen oder Produktkommunikation ist einfach der, dass Politik 24 Stunden am Tag unter Beobachtung steht. Das ist ja auch kein Vorwurf, das gehört in einer liberal aufgeklärten Demokratie dazu. Medien haben ja auch ihre Rolle. Und umso anspruchsvoller ist natürlich auch der Job. Weil ich habe auch zahlreiche Pressesprecherkollegen erlebt, die aus dem politischen Geschäft ausgestiegen sind und auch als Unternehmenssprecher oder Kommunikationschef ihre berufliche Karriere gemacht haben. Aber wenn man mit denen heute spricht, sagen alle, sozusagen vom Drucklevel her und von der Auslastung und Ding war natürlich die politische Kommunikation um einige Kategorien höher.
Welches Handwerk, was war so, wo du sagst, auch von dir selber, das kann ich richtig gut und das hat mir auch geholfen, diesem Druck standzuhalten und wirklich klassisches Handwerk, das du gebraucht hast, um abzuliefern und das am Boden zu bringen. Was würdest du, auch ganz persönlich, was sind deine Stärken?
Ja, selber glaube ich, charakterisiert man sich am wenigsten, am besten. Aber
dann mache ich das leichter. Du bist einmal grundsätzlich sehr genau, würde ich sagen, oder?
Das ist aber über die Jahre gekommen. Ist mir selber aufgefallen, wurde mir auch vom Umfeld gesagt. Das habe ich über die Jahre gelernt, weil einfach der Job auch immer anspruchsvoller und verantwortungsvoller geworden ist. Und man kann ja nicht irgendwas kommunizieren. Da muss schon jede Zahl stimmen. Jede Aussage muss stimmen, und da muss ich sagen, war ich schon in der Zeit im Kanzleramt, bin ich da ziemlich genau geworden und habe auch oft Dinge sehr kritisch hinterfragt. Also auch wenn es darum geht, Mediengeschichten zu platzieren und wieder neue Ankündigungen zu machen und auch dann die weiteren Schritte mit zu berücksichtigen, weil eine Ansage zu tätigen ist das eine und es dann mit Maßnahmen, Substanz etc. zu füllen ist das andere.
Bist du detailverliebt? Muss man das sein?
Ja, finde ich schon. Also was das betrifft, mit Sicherheit. Also da bin ich schon manchmal zu einem kleinen Nerd geworden, ja.
Dinge einfach zu erklären?
Ja, habe ich den eigenen Begriff entwickelt, weil es ist wirklich die politische Sprache eine komplett andere als die, was am Stammtisch passiert oder die, was draußen in der Realität passiert. Ich habe für mich den Begriff immer Volkstümlichen verwendet, weil manche Themen sind oft so technisch, dass man mit denen nicht eins zu eins rausgehen kann und der Bevölkerung so erklären kann. Da nimmt man einfach niemanden mit, weil es geht auch immer darum, auch die Menschen auf dieser Reise mitzunehmen. Und das geht nur, indem man die Dinge einfach erklärt. Und da habe ich auch immer versucht, die Dinge runterzubrechen und habe halt dann manchmal wieder eine Schleife mehr gezogen, weil ich habe es für mich immer so, also das erste Mal verstehe ich das, was ich jetzt so aus dem Haus, aus dem Ministerium oder aus dem Kanzleramt, aus der Beamtenschaft bekomme, verstehe es ich. Und ich muss es ja dann Medien erklären und selbst dort merkst du schon, wenn der Journalist dreimal nachfragt, ja, was jetzt, oder? Dann merkst du, okay, da zurück an den Start, das muss einfacher erklärt werden, weil diese Botschaft draußen ist natürlich mit sozialen Medien, schaffst du ja direkt Dialog schon, aber wenn du es über klassische Medien machst, da sind einfach immer Stellen zwischengeschaltet und irgendwann verwässert das Thema. Und je genauer man zu Beginn und einfacher man zu Beginn anfängt zu kommunizieren, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch am Ende die ausgesendete Botschaft auch in den Zeitungen steht.
Aber lass uns da noch einmal draufbleiben. Und auch wenn es schwierig ist, über sich selber zu sprechen, aber stärker sprechen kann, wo sagst du, das ist mir richtig gut gelungen und das sind Dinge, die eher aus dem Ärmel schütteln, und wo sagst du, das fällt mir ein bisschen schwieriger? Und vielleicht kann man es auch noch ein paar Situationen festmachen, wo du sagst, so rückblickend, was so prägende Momente waren, wo du sagst, da haben wir richtig abgeliefert, das haben wir gut gemacht, oder andere Dinge in der politischen Kommunikation, wo du sagst, das haben wir vielleicht versemmelt.
Ich glaube, die guten Dinge sind immer die, wo man lange Planungsphasen hat. Also auch wenn die Politik schnelllebig ist und es kann ja, das haben wir auch erlebt, von heute auf morgen alles anders daherkommen und passieren, wenn man Zeit hat, Projekte länger zu planen, ich nenne jetzt wirklich Steuerreform, das ist meistens ein Prozess, wo monatelang verhandelt wird, vorbereitet wird, Maßnahmen ausgearbeitet werden und wo Kommunikationsleute ja auch meistens erst am Ende mit einbezogen werden. Also die letzte Steuerreform, wo ich mitgearbeitet habe, die haben wir im Herbst, Ende September 21 präsentiert. Da haben die Verhandlungen, glaube ich, nachdem die ganze Corona-Thematik ein bisschen zurückgegangen ist, im Frühjahr 21 begonnen. Da fragt man als Pressesprecher ständig mal nach dem Wasserstand, wo stehen wir? Weil man will ja auch, irgendwann werden auch Medien nachfragen, ja, es wird verhandelt, ja, gibt es irgendwo Knackpunkte, ja, bei dem Thema gibt es Unstimmigkeiten oder da muss noch nachverhandelt werden. Aber es ist ja so, wie man sagt, das Ganze wird ja immer erst die letzten 5 Minuten knusprig und darauf willst du dich auch als Pressesprecher vorbereiten. Und ich habe in meiner Tätigkeit in der politischen Kommunikation insgesamt 3 Steuerreformen mit begleiten dürfen und man entwickelt sich ja auch bei diesen Projekten von Steuerreform zu Steuerreform aus den Erfahrungen von früher immer weiter. Und da muss ich sagen, da ist uns die Kommunikation immer sehr, sehr gut gelungen. Aber das braucht eine ordentliche Vorbereitung. Also auch speziell, was dann die Rückfragen von Journalisten betrifft. Weil es gibt schon auch, muss ich sagen, es gibt wirklich viele Journalisten, die in der Materie vertieft sind, die das auch bis ins Detail kennen und denen brauchst du auch keinen Blödsinn erzählen. Und da haben wir die Projekte wirklich bis ins Detail versucht vorzubereiten, dass eigentlich jede Frage sofort beantwortet werden kann.
Nochmal kurz zurück und vielleicht auch was, wo du sagst, da ist es uns nicht gelungen?
Ja, ich glaube, es sind sicher während Corona aufgrund der Fülle von Themen und Herausforderungen, da ist eine Dinge der Unmöglichkeit, punktgenau zu kommunizieren. Ich versuche das auch im Buch zu erklären. Politische Kommunikation ist ja generell, oder zumindest so bin ich aufgewachsen, war immer Krisenkommunikation, aus verschiedensten Gründen. Ich habe eigentlich immer auf eine wirkliche Krise gewartet, um einmal kommunizieren zu können, dass es dann Corona war. Die Dimension natürlich, die habe ich mir nicht erwartet, weil ich beschreibe es im Buch so oder ziehe einen Vergleich. Also Österreich kann ja mit Krisen eigentlich gut umgehen. Wenn ich jetzt an ein Hochwasser denke oder an einen Lawinenabgang, da wissen wir, wie wir zu agieren haben. Also wir haben ja die Blaulichteinrichtungen, die Gemeinden, man weiß, was zu tun ist. Wenn ein Lawinenabgang ist oder ein Murenabgang, dann ist diese Krise lokal eingrenzbar. Also man sagt, okay, der Ort ist betroffen, diese Anzahl an Menschen ist betroffen und man sieht die Krise. Man hat sie vor Augen. Bei Corona war es so, man hat sie ja nicht gesehen, im klassischen Sinne. Wenn man die Krise gesehen hat, war es schon zu spät. Stichwort Intensivstationen, Tote. Und es hat wirklich die gesamte Bevölkerung betroffen. Also wir reden da jetzt nicht von einem Dorf mit 150 Einwohnern oder 500 Einwohnern, die betroffen sind, sondern wir reden von 8-9 Millionen Einwohner. Und jeder hatte ein anderes Bedürfnis. Also dem einen ist darum gegangen, muss ich in Kurzarbeit? Den Unternehmer ging es darum, habe ich überhaupt noch Aufträge? Den Eltern ist darum gegangen, wie läuft das jetzt ab mit Homeschooling für die Kinder? Pflegebereich. Also es ist so quer durch. Ja? Und da bist du einfach nicht in der Lage, alle Antworten zu liefern. Und dann kommen natürlich auch Interessen dazu, wie geht man um? Die einen sagen das, die anderen sagen das. Und dann hat man viele Experten um sich herum, die auch nicht einig waren. Also das war immer die Schwierigkeit. Aber man hat auch dort versucht, zu Beginn ein Grundmuster zu entwickeln in der Kommunikation. Man sprach ja vom virologischen Quartett. Ja. Da immer der Bundeskanzler mit Vize, Innenminister und Gesundheitsminister die Pressekonferenzen gaben. Immer im selben Setting, immer derselbe Hintergrund, jeden Tag. Teilweise hatten wir ja, je nach Themenlage, 4, 5 Pressekonferenzen im Bundeskanzleramt. Also wir haben auch damals die komplette Kommunikation aller Ressorts zentralisiert im Bundeskanzleramt, um auch dieses vertraute Bild zu vermitteln, wenn die Leute den Fernseher anschalten oder Ausschnitte sehen, das ist die Hauptinformationsquelle zu dieser laufenden Krise, um so auch versucht, Vertrauen zu gewinnen.
Das beschreibst du, du hast das erwähnt, auch im Buch recht intensiv, dass du schon ja nicht nur genau, sondern vielleicht auch eher sogar perfektionistisch bist. Das habe ich ja vorher schon gewusst, das schreibst du auch selber im Buch. Also, dass das Setting passt, dass das Foto passt, dass die jede einzelne Zahl passt. Du sagst auch, ich glaube, einiges an Handwerkszeug kann man da durchaus mitnehmen, wenn du von der Planung sprichst, wenn du von gewissen kommunikativen Grundmustern sprichst. Auch den Bundeskanzler hast du in der Regel, du nennst es mit Themenschubladen, maximal 5, beziehungsweise Talking Points in Diskussionen, in die ZIP-2 oder wo auch immer geschickt. Mhm. Ausformuliert bis ins letzte Wort, wobei letztens wollte sie am liebsten dann auch nochmal aus deinem Mund immer hören. Also maximal 5 Themenschubladen und zentrale Themenpoints, um die wichtigsten Botschaften runterzubrechen, richtig?
Genau, so war's. Wobei die ZIP-2 immer natürlich ein Sonderformat war, auch aufgrund der Moderation, speziell mit, wenn man bei Armin Wolf zu Gast ist, das beschreibe ich auch, das war auch für einen Bundeskanzler immer schon ein Entscheidungskriterium. Also wenn es eine Einladung gab in die Zeit im Bild 2, war die erste Frage immer, ja, wer moderiert?
Der Armin Wolf war ein Entscheidungskriterium pro, richtig?
Pro, genau, pro. Also er ging am liebsten ging er zu Armin Wolf in die Zeit im Bild 2. Warum? Weil er gewusst hat, das wird immer ein großes Battle. Und die zwei haben sich ja tatsächlich nie was geschenkt. Aber es war, glaube ich, immer auch von einer gegenseitigen Wertschätzung geprägt, weil Armin Wolf hat das auch irgendwann mal bei einer Veranstaltung oder einem Interview gesagt, wie professionell eben auch Kurz immer in den ZIP-2-Auftritten vorbereitet war. Aber das war eben das Grundmuster, stay on the message, da gibt's nur 3 bis maximal 5 und immer wieder auf diese Botschaften zurückkommen. Und ich glaube, das ist auch ein Muster, das man in der freien Wirtschaft, in der Unternehmenskommunikation auch überall anwenden kann. Ich glaube, das ist auch nichts Spezielles oder was Neues, aber es muss einem auch gelingen, ständig dieses Pferd dann zu reiten und nicht mit dem Pferd falsch abzubiegen oder gar abzusteigen und dass einem die Themen oder Aussagen davon galoppieren.
Wir müssen natürlich auch über den Mythos Message Control sprechen, Hannes. Über den sprichst du ja auch recht intensiv. Oder sagst du, am Anfang hat dich das ein bisschen geärgert. Am Schluss hast du das eher als Auszeichnung genommen. Hol uns ein bisschen ab über die böse Message Control.
Ja, du musst jetzt ein bisschen ausholen. Wer sich erinnert, weiß, dass bis zum Jahr 2017 die Regierungskommunikation der Koalition aus SPÖ und ÖVP von ständigem Streit und Querelen geprägt war. Also da waren zwei Parteien am Werk oder in der Regierung, die sich eigentlich gegenseitig bekämpft haben in vielerlei Hinsicht. Also ich habe das jeden Tag mitbekommen und es war frustrierend. Also es war so, man sitzt zwar in einem gemeinsamen Boot, aber die rechte Seite in dem Boot rudert in die Richtung und die linke Seite in die andere. Also es war so ein Patt und ein Stillstand und das hat ja jeder gespürt. Also wenn man heute in Zeitungsarchive hineinschaut, es war ja auch die mediale Stimmung so. Und mir hat das immer gestört und war für mich damals auch ein Grund eigentlich auszusteigen, weil es ist einfach, du bist jeden Tag in einem Sanft an die Kriegsfront gegangen, an die mediale. Und ich wusste aber, oder wir wussten aber, dass man es auch besser machen kann. Oder anders. Ich will jetzt nicht sagen besser, aber anders. Und ich wollte diese, ich habe es als Krisenkommunikation immer bezeichnet, ich wollte diese Krisenkommunikation, besonders mit dem Kollegen Fleischmann, transformieren wirklich in eine Regierungskommunikation. Und das haben wir schon im Wahlkampf begonnen, als Partei. Und dann brauchst du natürlich, wenn du in der Regierung sitzt, auch einen Partner, der da mitmacht. Und das war in dieser türkis-blauen Regierung der Fall, dass die Blauen das genauso gesehen haben. Und man hat einfach Prozesse aufgesetzt, die diese professionelle Regierungskommunikation ermöglicht haben. Das heißt, wir sind uns hingesetzt und haben Pläne gemacht. Das hat es vorher nicht gegeben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass man einmal vor 2017 mit dem Koalitionspartner gemeinsame Kommunikationspläne oder Projektpläne gemacht hat, indem man gesagt hat, okay, was wollen wir in diesem Jahr an großen Leuchtturmprojekten umsetzen? Was machen wir im ersten oder jetzt im bevorstehenden Quartal? Was machen wir jetzt in den kommenden 4 Wochen und was machen wir in der kommenden Woche?
Du warst in diesem Maschinenraum, ich nicht, und du redest über eine strukturierte, abgestimmte, geplante, thematisch ausgerichtete Kommunikation.
Genau. Ja. Genau so ist es.
Und unser Daily Business, das wir in der PR-Beratung, in der Kommunikationsberatung, in der Strategieplanung tun.
Ja, eigentlich ist ja das kleine ABC in der Kommunikation, aber in der Politik werden ja meist andere Interessen verfolgt. Da hast du einen Koalitionspartner, es stecken parteipolitische Interessen dahinter. Ja, da geht auch die Interessenslage oft komplett auseinander. Aber das Ganze zu kanalisieren und auch schlicht und ergreifend dieses Leben und Leben lassen, also einen Koalitionspartner zu haben auf Augenhöhe, wo man sich einfach ausmacht, so, jetzt machen wir das gemeinsam, dann machen wir das nächste gemeinsam, das war einfach neu. Und durch diesen Versuch der Professionalisierung ging der Konflikt immer weiter zurück. Und wir wissen, only bad news are good news. Also die Medien haben zunehmend ein Problem bekommen, oder nicht Problem, aber es war immer eine größere Herausforderung, irgendwie die Reibungspunkte zu finden.
Und warum kommt es dann so schlecht weg? Jetzt kann man über den Begriff diskutieren.
Nein,
über
die Ja, es ist eben die Message, dann ist eben, das war dann Anfang 18, plötzlich gab es diesen Begriff, die Message Control, und das ist ja ein Stück weit von den Medien ja kritisch gesehen worden.
Weil, ganz kurz, ohne dich zu unterbrechen, Hannes, weil wenn du das als Kommunikationsmensch durchlässt, dann sag ich mal, er erzählt mir ja nichts Neues. So wie du hast das, ja, das kleine 1x1 genannt, da hätte ich auch gesagt, ja, Rocket Science ist jetzt keine. Warum? Warum hat das so eine negative Konnotation bekommen, aus deiner Sicht?
Ja, weil die komplette politmediale Blase über Jahrzehnte vom Koalitionskonflikt geprägt war.
Von Reibung.
Und diese Regierung hat ja versucht, die Reibung nach außen zu suchen. Also der Gegner für die Reibung war nicht innerhalb der Regierung, sondern außerhalb. Und das war eben das Besondere. Und dann ist eben dieser Begriff entstanden, der mir zu Beginn massiv eben, hat mich gestört. Und mit der Zeit habe ich aber dann irgendwie entdeckt, aha, okay, na, offenbar machen wir es doch nicht so schlecht. Und interessant ist, dass, wenn man so zwischen den Zeilen liest, so in den vergangenen Jahren, wird immer Anleihe genommen. Damals hat es funktioniert. Ja, und ja, deshalb muss ich rückblickend sagen, glaube ich, natürlich hat man auch Fehler gemacht, das gehört, glaube ich, auch dazu, aber im Großen und Ganzen, das, was in den Jahren 17, 18 und 19 an Regierungskommunikation gemacht wurde, auch später, muss ich sagen, zum Teil mit den Grünen. War auch, weil das war auch das Interessante. Die Grünen haben sich ja während der Koalitionsverhandlungen vom Kollegen und von mir das die Message Control erklären lassen. Da gab es einen eigenen Termin.
Also du schreibst das im Buch.
Ich war ja total baff damals. Ja, die Grünen, die wollen mit uns zusammensitzen. Wir sollen ihnen einmal erklären, wie wir das gemacht haben. Und wir hatten ja nichts zu verheimlichen und haben einfach erklärt, wie wir mit dem Freiheitlichen die Kommunikation aufgesetzt haben. Und am Ende war der Satz von den Grünen, ja, dann machen wir es auch so.
Was kann die Unternehmenskommunikation von der politischen Kommunikation lernen und umgekehrt?
Es sind wirklich zwei unterschiedliche Felder. Ich glaube, die Unternehmenskommunikation könnte, wie soll ich es jetzt am besten bezeichnen? Also ich glaube, das Thema Druck, also wie ich es vorhin gesagt habe, wir stehen unter permanenter Beobachtung. Da glaube ich, sind schon die Hartgesottenen in der politischen Kommunikation tätig. Was wir von der Unternehmenskommunikation lernen könnten, glaube ich, ist wirklich auch die Genauigkeit. Also wenn ich jetzt börsennotierte Unternehmen hernehme, die müssen ja auch auf jedes Wort aufpassen, was kommuniziert wird. Und da ist schon eine Leichtigkeit drinnen zum Teil oder Lockerheit in der politischen Kommunikation, das aber wieder getrieben ist von der Emotion. Weil eine politische Debatte wird immer mit Emotion geführt. Und da fällt dann halt auch das ein oder andere Wort einmal, was eigentlich nicht fallen sollte. Ja, also das sollte sich jetzt die Unternehmenskommunikation nicht abschauen. Aber ich glaube auch diese Genauigkeit und der Stil, wie man miteinander umgeht, da glaube ich, könnte man in der politischen Debatte generell von Unternehmenskommunikation auch lernen.
Damals, wo du dann auch der Pressesprecher des Bundeskanzlers warst, sagst du schon, da war dir bewusst, du bist jetzt in der Champions League angekommen, der politischen Kommunikation in Österreich. Was waren so die prägendsten Momente, wenn du zurückschaust?
Prägend waren natürlich zwei Wahlsiege, weil man auch dort über Monate unter Strom steht. Also egal für welche Partei man arbeitet. Also jeder Akteur, der da als Pressesprecher oder Mitarbeiter in einem Wahlkampf tätig ist, der fokussiert über Monate alles auf diesen einen Tag. Diesen einen Tag entscheidet sich eben auch dein eigenes Schicksal. Ja. Und wir haben es jetzt nicht erst unlängst mitbekommen. In Baden-Württemberg, du hast noch vor ein paar Wochen einen 15-16% Vorsprung und am Wahlabend plötzlich bist du auf Platz 2. Das macht auch was aus den Leuten, die da im Hintergrund mitmachen. Ja, also diese zwei Wahlsiege, 17 und 19, waren persönlich natürlich ein schöner Moment, weil man musste jetzt wirklich aus der parteipolitischen Sicht sehen, man erobert nach 15 Jahren wieder Platz 1. Man verteidigt dann 2 Jahre später noch einmal Platz 1. Also das war so aus der Sicht besonders, aber aus kommunikativer Sicht, ja, die Ibiza-Nacht oder der Tag danach werde ich nie vergessen, die ganzen Entwicklungen.
Ich glaube, das ist einer von denen, da wirst du nie vergessen, wo du gewesen bist. 9-11, Ibiza, ich war gerade Radlfahren in Ligurien. Das wird man nie vergessen. Erzähl.
Ja, ich hab einen sichtlich gezeichneten Vizekanzler im Kanzlerzimmer sitzen sehen und habe nur die Tür zugemacht, weil es ein Vier-Augen-Gespräch war und habe nur gehört, du Sebastian, da kommt was. Ja, und das haben wir dann am nächsten Tag alle da mitbekommen, was kommt und dann die Folgetage. Ja, und sonst natürlich, was mir auch ewig in Erinnerung bleibt, der Moment, dass es einen Lockdown gibt. Also ich schreibe ja im Buch, dass wir de facto dem Staat den Stecker gezogen haben. Trotz, es hat eh alles funktioniert, aber es ist einfach das Land dann einmal stillgestanden für mehrere Wochen. Und allein diese Entscheidung zu treffen, das war damals schon eine Nacht, wo es plötzlich ruhig geworden ist am Besprechungstisch des Kanzlers, weil letztlich die Entscheidung der Regierungschef trifft, weil die wollte weder einen Gesundheitsminister treffen oder einen Vizekanzler. Aber man hat einfach in der Nacht von Stunde zu Stunde gemerkt, in dieser Fahrt im Nebel eigentlich, was tun wir jetzt? Und ja, es gab verschiedenste Prognosen, aber zu sagen, okay, wir gehen in einen Lockdown, das sind schon heftige Entscheidungen. Und die dort dabei zu sein, ist zwar durchaus ein Privileg, wenn man das miterlebt und dann auch dazu kommuniziert, aber Das ist ja auch was, was ich versuche im Buch zu beschreiben, diese ganze menschliche Komponente in der Politik, die ist ja komplett unterbeleuchtet. Man tut ja immer so, als wären da vorne Leute, die wie ein ferngesteuertes Auto aktiv sind oder wie ein Roboter. Und in Wirklichkeit sind es auch nur Menschen aus Fleisch und Blut und versuchen ihr Bestes zu geben. Natürlich kann man immer jede Entscheidung hinterfragen und kritisieren und sagen, war das jetzt richtig? Aber ich habe damals auch diese menschliche Komponente sehr intensiv erlebt, nicht nur, weil es mich selber betroffen hat, weil ich habe ja auch aufgrund meiner familiären Verhältnisse war ich von Maßnahmen betroffen, habe auch über Wochen meine Frau und meine Kinder nicht sehen können. Aber was damals auch politische Entscheidungen an Menschlichkeit eigentlich ausgelöst haben. Also man vergisst es immer, was die ersten Wochen des Lockdowns im Land ausgelöst haben. Plötzlich waren Familien wieder daheim. Plötzlich hat man die Brettspiele rausgeholt. Plötzlich hat man wieder gesprochen. Ja. Plötzlich hat man wieder wirklich, wenn man gesagt hat, du mach's gut, bleib gesund, dieses bleib gesund war ehrlich gemeint. Ja. Es gab ja die spannendsten Berichte damals. Mir bleibt in Erinnerung, gab es in den Nachrichten die Meldung, in Venedig, die Kanäle haben wieder klares Wasser.
Also Applaus auch, am Fenster fürs Pflegepersonal.
Auch der Applaus am Fenster. Ja, also
wie anders leben kommt das jetzt? Wie ein anderes Leben.
Und heute, jetzt 5 Jahre später, reduziert sich's nur auf ein paar Kleinigkeiten. Und ich glaube, man hat die Dimension vergessen, was damals alles auch trotz alles Leids, das ausgelöst hat, waren auch Sachen dabei. Also ich persönlich zum Beispiel, das ist ein lustiges Phänomen, ich habe Heimweh bekommen, aber Heimweh nach Tirol. Also natürlich habe ich meine Familie vermisst in Deutschland, aber ich habe plötzlich einfach, ich wollte meine Mutter sehen und habe sie dann sogar, das war Muttertag, durfte man sich wieder bewegen, bin extra zum Muttertag nach Tirol gefahren. Ja. Und ich glaube, solche Sachen, die hat man einfach schnell wieder vergessen.
So wie du sagst, kommt da eine Phase, als ob es ein anderes Leben wäre. Und auch nicht nur die Politikerinnen und Politiker in der ersten Reihe sind Menschen aus Fleisch und Blut, sondern auch du. Und da waren auch Zeiten dabei, wo schwierig für dich war, sehr, sehr schwierig. Hannes, Trennung von deiner Familie und du hast einen hohen Preis auch zahlen müssen.
Es ist immer so eine Gratwanderung, weil man kann ja seinen Job immer wechseln. Also ich bin ja nicht gezwungen worden, diesen Job zu machen. Ich hab den Job wirklich mit Leidenschaft und großer Liebe und voller Begeisterung gemacht. Und für mich hat sich eigentlich in diesen ersten Wochen des Lockdowns nichts verändert. Ich war einfach im Kanzleramt.
Tag und Nacht.
Tag und Nacht. Es war dann schon ein bisschen komisch, weil irgendwann hat es geheißen, bitte bringt eure Reisetaschen mit Reservegewand und Wäschebeutel. Weil es kann sein, falls wir auch einen positiven Fall haben, wird das Kanzleramt quasi dicht gemacht und der engste Kern muss im Kanzleramt bleiben. Das Bundesheer stand da und hat Feldbetten für uns aufgebaut. Wir haben auch wieder, Stichwort Bundesheer, ein Kampfsackerl bekommen, wo wirklich, kriegst du eine Tasche mit Zahnbürste, ein Handtuch, einer Klorolle. Und ich habe gesagt, du, sind wir jetzt im Krieg? Also es waren wirklich bizarre Bilder, aber es hat sich für mich grundsätzlich am Tagesablauf nichts verändert. Natürlich sind wir in den ersten Wochen immer bis, also vor 3 Uhr morgens bist du nie nach Hause. Ja, und du bist dort wirklich, bin immer durch eine leere Stadt gelaufen. Und bei mir kam eben die Komponente dazu, weil die Familie macht sich Sorgen um mich. Ich mache mir Sorgen um die Familie, weil du hast 3 Kinder, auch dort wird kommt plötzlich Homeschooling und meine Frau hat ja auch eine Praxis betrieben, eine Physiotherapiepraxis, die hat ja auch ihre Herausforderungen gehabt und ich konnte ihr einfach nicht helfen. Ja, und es war auch so, dass ein Telefonat mit ihr auch wirklich eskaliert, weil ich gesagt habe, du, ich habe keinen Nerv, wie du es jetzt hinbekommst, weil ich habe hier die Hölle los. Ja, und gleichzeitig aber kam dieser Zuspruch damals aus der Bevölkerung. Also ich habe ja dann versucht, das ein oder andere Facebook-Posting zu machen, ein bisschen die Leute auch oder meinen Freundeskreis mitzunehmen, was wir so machen. Und ich habe wirklich wahnsinnig viele Rückmeldungen bekommen und es war einfach so emotional und einmal hat es mir einfach total ausgekegelt. Und dann habe ich wirklich einen Tränenanfall bekommen, weil einfach diese Belastung da war. Zum einen fehlt dein eigenes familiäres Umfeld. Zum anderen
Du schreibst von dieser Einsamkeit auch
wirklich dann, ja? Wirklich Einsamkeit. Und auf der anderen Seite musst du im Büro performen. Und jeden Tag werden wieder irgendwelche Entscheidungen bekannt gegeben, die einfach massive Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung des Landes hat. Ja. Das ist schon eine Belastung. Und das war halt immer dieses Hin und Her und auch dieser Druck, dass das auch alles irgendwie funktionieren muss. Und das waren eben damals auch wirklich sehr herausfordernde Zeiten.
Ein Fluchtachterl ist persönlich, ein Fluchtachterl, wir wissen nie, wie lange es dauert, und ein Fluchtachterl geht da in die Tiefe. Worüber wir heute sicher nicht reden, ist über ein laufendes Strafverfahren, weil da gibt es schlichtweg nichts zu sagen, solange das läuft, aber die Hausdurchsuchung auch bei dir, da hat es dann richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Du sagst, erfolgreiche Kommunikation, brauchst ein starkes Team, also du schreibst auch von diesem Team. Hast du Freunde gefunden in der Politik?
Ja. Also das ist jetzt nicht das war ein steriles Geschäft, dass man da jetzt nicht keine Freunde finden würde. Ich habe wahnsinnig viele Freunde gefunden im Laufe der Jahre in Wien. Man muss es natürlich in Nuancen differenzieren. Also wenn ich sage, ich gehe jetzt mit meinen Freunden, verbringe irgendein Wochenende oder was, dann sind es meine Kumpels aus Tirol. Also das ist schon dort, wo man aufwächst, wo man zur Schule gegangen ist, und das sind wirklich die Jugendfreunde. Aber auch in Wien hier sind wahnsinnig viele Freundschaften entstanden. Das mit der Einsamkeit während Corona war natürlich was Spezielles, weil es war einfach so, für mich war niemand da, familiär. Also was mache ich? Ich kann jetzt um 8 am Abend heimgehen, aber daheim ist halt niemand, und ich habe mich halt in die Arbeit gestürzt, und das ist aber dann wirklich so weit gegangen, dass schon dann nach der ersten Welle oder im Frühjahr 20 war das schon an der Grenze, wo ich geglaubt habe, jetzt ist ein Burnout. Und ich habe aber rechtzeitig die Reißleine gezogen, auch dank des Teams, die vollstes Verständnis dafür hatten. Also das gab gar keine Diskussion, aber da haben wir dann einmal 2 Wochen, nachdem die Grenzen auch wieder offen waren, oder beziehungsweise ich hatte halt als Teil der kritischen Infrastruktur, wie es genannt wird, durfte ich dann irgendwann mal über die Grenze drüber, war dann einmal 2 Wochen daheim. Ohne Handy. Also 2 Wochen kein Handy.
Das war im Küchenschrank 2 Wochen, gell?
Genau. Das ist wirklich, war 2 Wochen ausgeschalten. Ja. Umso mehr schlägt es dich dann, wenn du das Handy startest.
3000 WhatsApp, wenn ich es richtig im
Kopf habe. Mehr.
Hannes, und dann, wir haben drüber geredet. Du warst bewusst die Champions League deines beruflichen Lebens. Ja. Dann war es vorbei.
Ja, über Nacht.
Über Nacht.
Genau. Ja, man ist bekannt. Aber ich habe versucht, eben im Buch auch einmal zu skizzieren oder zu erklären, was da abläuft an einem Tag, wenn es um 6 Uhr früh an deiner Haustür klingelt, wenn du plötzlich selbst in den Medien bist.
Du bist jemand, der drauf schaut, dass andere in den Medien sind. Ja. Dann bist du selber eine Schlagzeile.
Ja, ich habe es immer versucht, so wenig wie möglich in den Medien vorzukommen. Also dieses Eigenmarketing hat mich nie
interessiert.
Und plötzlich bist du selbst Zielscheibe, nenne ich es jetzt mal. Und das hat mich in eine tiefe Krise gestürzt, wo ich wirklich monatelang gebraucht habe, um wieder rauszukommen. Also das ist auch, es hat weniger damit zu tun, wenn du jetzt dann einen anderen Job machst, aber es einfach diese Brutalität, diese Intensität und was auch aus deinem Körper passiert, das ist so in den ersten Tagen, wenn du nicht aus dem Bett rauskommst, oder wenn die gewisse Ängste, Zukunftsängste plagen und du bist einfach wie gelähmt. Einfach, und du kannst nicht. Ja. Und das war ein mühsamer Weg, wo ich monatelang wirklich gebraucht habe, müssen daran arbeiten. Eben, wie du vorher gesagt hast, ob ich Freunde habe, es war einfach so eine Mischung aus dem familiären Umfeld und den Freunden hier in Wien, auch in Tirol und in Deutschland, die mich da wirklich getragen haben. Natürlich macht man auch negative Erfahrungen, das gehört offenbar auch dazu. Aber jetzt rückblickend muss ich sagen, an meinem Freundeskreis hat sich nichts geändert.
Wie geht's da heute?
Gut. Also, auch wenn das noch nicht abgeschlossen ist, man lernt einfach damit umzugehen. Und ich habe sicher massive Probleme damit gehabt. richtig umzugehen. Also es war schon so, ein Einigeln, soziale Kontakte meiden, also nur noch arbeiten und heimgehen. Ich habe mich ja eingebunkert daheim mit Netflix-Serien und Hauptsache nicht raus. Aber ich habe es gelernt über die Jahre, jetzt sind wir schon im fünften Jahr. Ja, und ich trage das halt mit einem Rucksack mit und wenn es mich beschäftigt, mache ich den Rucksack auf. Und wenn nicht, dann lasse ich ihn zu.
Das eine war die mentale, die persönliche Seite. Das andere ist die berufliche. Was ist jetzt dein Fokus? Was machst du? Was macht dir auch Freude? Und auch, aber da ganz direkt nachgefragt, Hannes, von der Champions League, bist du unterfordert? Oder wie gehst du damit um und wirst du das damit für dich gestaltet, auch dein berufliches Leben?
Na, es war ja so, dass ich eigentlich selber schon aussteigen wollte. Ich habe nach dieser ersten Intensivphase von Corona das Gewerbe angemeldet für einen PR-Berater, habe das als Nebenbeschäftigung im Kanzleramt gemeldet, aber habe jetzt nicht Großartiges intensiv gemacht, aber ich wollte so meinen Exit schon vorbereiten. Dann ist halt natürlich ein bisschen anders gekommen, aber dieser Gedanke hat mir da auch trotz allem nicht losgelassen und gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und will die Expertise, die ich mir erarbeitet habe und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die will ich jetzt einfach weitergeben. Und ich muss sagen, es hat ziemlich schnell funktioniert. Ja, ich mache das als One-Man-Show sozusagen, habe auch gar keine Ambitionen, da irgendeine große PR-Agentur aufzubauen. Will ich gar nicht. Ich habe aber meine spannenden Projekte und kann damit mittlerweile recht gut leben, was auch den Stressfaktor betrifft. Es hat ja auch alle seine positiven Seiten. Also ich habe wirklich in diesen Jahren die Familie neu entdeckt. Also ich sitze jetzt daheim am Wochenende und habe meine Ruhe. Ich kann was unternehmen mit den Kindern. Früher bin ich mit dem Handy an der Hand am Spielfeldrand am Fußballplatz gestanden und habe nichts mitbekommen, wenn meine Jungs irgendein Fußballspiel hatten. Ich war zwar da, aber ich war in irgendwelchen Telefonkonferenzen oder Journalistengesprächen oder SMS schreiben.
Oder auf der Klomuschel im Europapark Rust, dass deine Familie nicht aufwächst in der Früh.
Genau, das war bei der Steuerreform, ja. Na, und das habe ich jetzt nicht mehr. Und das hat mir schon ein Stück weit Lebensqualität zurückgegeben und auch ein anderes Bewusstsein zum Leben. Also früher hat man einfach alles, ich sag's, klingt ein bisschen pathetisch, aber ich habe das wirklich alles dem Land untergeordnet. Ja. Und jetzt begegne ich dem Ganzen mit einer gewissen Gelassenheit. Und natürlich, man fiebert immer mit und sozusagen dieser politische Virus, den wird man ja nicht los. Aber ich sehe das alles jetzt ein bisschen entspannter. Okay, tue ich mir leichter, weil ich nicht mehr in der ersten Reihe bin. Aber ich habe einfach massiv an Lebensqualität dazugewonnen. Und es hat auch die Augen ein Stück weit geöffnet für andere Themen, für andere Hobbys, für andere Schwerpunkte. Also natürlich liest man jeden Tag noch, konsumiert man Medien auch beruflich bedingt, aber man sieht es aus einem anderen Blickwinkel.
Und wir seien jetzt Kollegen, ohne zu sehr jetzt ins Detail zu gehen, oder? Aber das letzte Mal haben wir uns unterhalten über einen Krisenkommunikationsworkshop, den du gemacht hast, ein Startup, das du begleitest. Also sicher, du hast noch das eine oder andere, den politischen Faden wirst du schon auch in der Hand haben, aber wir sind Kollegen jetzt, oder? Und hat auch was, oder?
Natürlich.
Taugt's da?
Absolut. Absolut, weil jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, was ist der Unterschied zwischen politischer Kommunikation und Unternehmenskommunikation, aber ich habe Projekte erlebt in den vergangenen Jahren, wo einfach diese ganzen Werkzeuge oder einige Werkzeuge und Erfahrungen aus der politischen Kommunikation einfach mit anwenden konnte.
Also und letzte inhaltliche Frage, nimm uns da noch ein bisschen mit, welche sind das? Und wenn du jetzt da deine Aufgaben und deinen Tag beschreibst, was ist so das, was die hauptsächlich beschäftigt oder was du?
Na, die interessante Erfahrung war, dass Medien generell kritisch gesehen werden. Und das ist aber eben durch die Politik.
Von Unternehmen, oder?
Ja, das ist der Politik schuld. Also ich habe Fälle erlebt, ja, da gibt es Medienanfragen und es ist einfach, sage ich jetzt mal, eine stinknormale Anfrage. Einfach von einem Medium, wo jetzt kein Aufdeckerinteresse dahinter steht, einfach.
Wo du sagst, bleibst locker?
Ja, und aber fürs Unternehmen, ja, die glauben jetzt, es geht das Unternehmen den Bach runter. Und da mal sozusagen Ängste nehmen, sagen, schau, na, ihr seid jetzt nicht Politiker in der ersten Reihe, jetzt nehmen wir ein bisschen Druck raus und jetzt atmen wir mal tief durch und das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja. Was interessant ist, ist einfach das Tempo und die Geschwindigkeit. Also in der politischen Kommunikation kann passieren, wir brauchen in einer halben Stunde eine Pressekonferenz. So. Und du weißt selber, was zu tun ist, wenn eine Pressekonferenz vorzubereiten ist. Also nicht nur von Technik und Organisation, sondern auch inhaltlich. Ja. Oder wir haben eine Journalistenanfrage und die wollen in 2 Stunden eine Antwort haben. Ja. Das ist ja im klassischen Fall beim Unternehmen selten bis nie der Fall. Also hab's jetzt in der Intensität zumindest noch nie erlebt. Und da sind schon, muss ich sagen, die Kommunikatoren aus der politischen Kommunikation abgebrühter und können wirklich ohne jetzt irgendeinen, der nur in der Unternehmenskommunikation ist, zu beleidigen, aber da ist einfach die Schlagzahl in der politischen Kommunikation viel höher und die hilft einem enorm in der Unternehmenskommunikation. Gleichzeitig neigen aber auch Akteure aus der politischen Kommunikation diesen Hysteriegedanken weiterzutragen. Also, aber man muss die Dinge immer, wenn man sie richtig einschätzt, da kriegt man die Sache auch immer gut hin, weil in der politischen Kommunikation war es oft so, wenn es also eine kritische Anfrage gibt, die gibt es ja oft in der Politik, da wird jetzt ein Skandal produziert oder konstruiert und da ist nichts dran und Ding, aber wenn man sich davon elektrisieren lässt, ja, dann tut man ja auch nichts Gutes in der Unternehmenskommunikation, wenn das Unternehmen auch, wenn der Funke dort so überspringt und Panik verbreitet.
Ziele, Hannes, wo soll die Reise noch hingehen? Was hast du noch vor?
Eigentlich bin ich mit dem, wie es derzeit läuft, zufrieden.
Du bist sehr ausgeglichen gerade, gell?
Ich bin total ausgeglichen im Moment, das stimmt, aber ich habe das in der Politik gelernt.
Liegt das am Skiwochenende, das du gerade hinter dir hast, oder allgemein? Nein, du bist sehr ausgeglichen.
Nein, vielleicht im Winter, wenn ich Skifahren bin im Westen, dann komme ich wirklich immer erholt zurück nach Wien, aber...
Na, du bist mit dir im Reinen gerade da, gell?
Genau.
Du bist, ja.
Total im Reinen, aber was Ziele betrifft, das habe ich irgendwie in der Politik gelernt, das wird immer durchkreuzt. Und also ich habe mir nach dem Ausstieg Ziele gesetzt, das war aber eher Ziele, wieder zurück ins soziale Leben zu finden und wie ich meine Selbstständigkeit aufbaue. Die Ziele habe ich erreicht und ich bin jetzt einfach so in einem Modus, wo ich sage, ja, im Moment will ich auch nicht mehr. Ja? Und deshalb stelle ich mir jetzt nicht die Frage, was wir 2030 sind oder 2035. Das einzige Ziel, was man hat oder was man weiß, ist ja, das Pensionsantrittsalter, wissen wir das Gesetzliche, vielleicht wird das auch noch steigen, dann weiß man zumindest mal, wie lange man mindestens arbeiten wird. Ansonsten, na, also es macht große Freude mitzuverfolgen, wie die Kinder groß werden und auch beginnen zu politisieren, das ist das Interessante. Der große Sohn ist jetzt auch, wird volljährig in wenigen Monaten und ist auch sehr politisch interessiert und so Diskussionen zu führen. Und das Interessante ist auch, woher die sich ihre Informationen holen. Jetzt sind wir wieder beim Medienwandel, diese ganze Entwicklung. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Für das, dass ich jetzt noch nicht so alt bin, aber auch nicht mehr der Jüngste, finde ich, holt sich die junge Generation ja schon komplett woanders die Informationen, als wir beide es wahrscheinlich noch tun. Und da wird noch einiges auf uns zukommen, glaube ich.
Kommen wir ins Finale, aber trotzdem noch da nochmal die Frage, ist das was du dir wünschen würdest, auch von einer ein bisschen mehr Gelassenheit und weniger der Wunsch nach Reibung? Ist das was es ganz gut trifft?
Also ich finde, Reibung tut gut, weil Reibung, da werden ja sozusagen die eigenen Positionen rausgeschürft. Der steht für das, der steht für das.
Also ich spreche das falsche Wort, sondern Skandalisierung vielleicht eher.
Ja, genau. Also ich rede jetzt aus der politischen Kommunikation. Die Reibung ist wichtig, ja, um auch zu zeigen, der steht für das und der steht für das und ich habe dieses Angebot und ich habe diese Idee. Du sagst es, die Skandalisierung, diese Empörtheit, diese Aufgeregtheit, dieses ständige, jetzt haben wir gerade keine Sau, die wir durchs Dorf treiben können, wir brauchen die nächste. Ja. Das finde ich schon, hat ein Übermaß angenommen und auch getrieben durch die sozialen Netzwerke und diese Echtzeitkommunikation. Du kannst hier nirgends mehr in Ruhe aufhalten. Irgendwer filmt was, ein Posting ist schnell draußen und es wird eben was skandalisiert. Also bleiben wir bei dem einen Beispiel, was ich genannt habe, gerade die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Also da wird ein Video rausgezogen, das glaube ich acht Jahre zurückliegt und plötzlich wird da was skandalisiert. Ich finde das ist für einen politischen Diskurs und fürs politische Klima einfach generell nicht gut. Ich glaube, man soll einen ordentlichen Wettbewerb führen.
Weil die Inhalte unter die Räder kommen halt
auch. Ja. Natürlich ist manchmal auch für Medien fad, wenn jetzt über Thema XY politisch diskutiert wird. Ja. Aber ich finde diese ständige Skandalisierung und dieses Fertigmachen, dieses Entwürdigen, auch getrieben, viele auch nur mit Nicknames, mit Kommentaren und so weiter. Das finde ich ist eine Fehlentwicklung.
Hannes, zwei Fragen noch. Wie tankst du Energie? Wo holst du da wirklich so deine Energie? Und das Allerschwierigste, das habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Du bist ein FC Bayern München-Fan, gell?
Ja. Energie, lustig, am Wochenende kochen. Also ich bin daheim, auch zu meiner Zeit, wo ich noch im Kanzleramt gearbeitet habe, eigentlich habe ich immer dafür gesorgt, ich bin immer einkaufen gegangen und Rezepte ausprobieren und kochen. Und wir sind zwar ein Tiroler, es ist einfach die Berg und der Winter und der Schnee. Das ist schon, ich habe ein bisschen eine Krankheit. Ich schaue meistens über die Jahre hinweg, das erste, wenn ich ins Büro gekommen bin, in die Webcams, und habe mir eine Dosis Tiroler Bilder geholt von den Skigebieten.
Ich bin über 20 Skitage heuer schon.
Über 20, ja. Ich habe es erst auf 5 oder 6 geschafft. Versucht noch aufzuholen.
Ja, das ist das Ende bei uns. Ich sage jetzt, ich bin seit 2008 jetzt in Wien. In Wien werde ich immer der Tiroler bleiben. Mhm. Aber in Tirol, glauben Sie auch schon, Sie können mir jetzt erklären, wie es Skifahren funktioniert.
Ja.
Das kennst du auch, oder?
Das kenne ich auch, ja. Aber es ist immer wieder schön. Aber ich muss auch zugeben, dass ich dann nach ein paar Tagen auch gerne wieder nach Wien fahre.
Gerne. Also alles Bade, wie gesagt, bin seit 2008 da, meine Frau, ich bin da, bin gerne da, ich genieße es sehr. Ist ein Luxus, beides haben zu können. Ja.
Ja. Ich habe es einmal gesagt, was mir zwar fehlt hier, ist das gute Wasser. Zwar haben die Wiener auch ein gutes Wasser, aber wenn ich daheim bin, ist das erste immer Wasserhahn auf und Tiroler Bergwasser.
Du hast das jetzt geschickt probiert, aber die FC Bayern München Geschichte, da kommst du nicht aus. Nein, du bist ein glühender FC Bayern München Fan in Stuttgart, also spielst du sicher gute Rollen da.
Ja, im Herzen natürlich Wacker Innsbruck.
Logisch.
Nein, einfach dem geschuldet, wie du sagst, mitten in Stuttgart, oder ich lebe dort am Land, aber mitten im Schwabenland, Bayern-Fan ist ein bisschen gefährlich, aber der Grund liegt darin, dass mein Nachbar einen FC Bayern-Fanclub hat, und wenn man bei mir aus der Haustür rausgeht, geht man bei ihm praktisch geradeaus in seinen Fankeller, und er hat natürlich rechtzeitig meine Söhne dorthin geleitet, und ich bin irgendwann einmal auch davon elektrisiert worden, und ich finde, ob das jetzt Bayern München oder andere Vereine, ich habe es einfach immer schön gefunden, auch während meiner Arbeit im Kanzleramt, am Samstag am Nachmittag um 3:30 mit ein paar Männern zusammen in einem Keller ein Bier trinken, und das waren eben jene 90 Minuten auch, wo ich wirklich zum Biest werde mit Schreien und alle Emotionen zeige. Und es war auch die Zeit, wo ich für den Kanzler nicht erreichbar war.
Während der Bayern München Spiel warst du für den Kanzler nicht erreichbar?
Da bin ich hart geblieben, ja.
Während der ganzen Zeit?
Während der ganzen Zeit, ja. Da wollte ich mehr Ruhe haben.
Wollte schon Ruhe haben beim FC Bayern München. Lieber Hannes, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei mir sind tatsächlich noch nicht vorbei. Also ich muss das jetzt immer aufklären. Nicht nach jedem Fluchtachterl gehen wir tatsächlich nur auf ein Fluchtachterl oder essen. Es geht sich nicht immer aus. Aber wir beide, wir schaffen es jetzt schon wieder. Also alle 5, 6, 7 Wochen.
Ja.
Also geplant war jetzt, dass wir heute noch essen gehen. Und es ist Fastenzeit.
Joker.
Wir ziehen einen Joker heute.
Ja. Und aber ich muss auch jetzt sagen, weil mir die Genauigkeit vorgeworfen wird, mit dem Alex essen gehen, am Ende ist immer so, es wird sofort der Termin fürs nächste Mal ausgemacht. Also auch beim Alex steht die Planung an oberster Stelle, und er hat recht, weil wenn man es nicht sofort ausmacht, dann sieht man sich nie. Also eigentlich, dass man so oft sehen, ist eher dir geschuldet als mir.
Alles, was nicht im Kalender drinsteht, passiert nicht, und deswegen freue ich mich, dass wir uns wieder regelmäßig sehen. Danke, dass du da warst und für deine Zeit, Hannes.
Ich sag danke. Servus, Alex.
Servus.
Auf ein Fluchtachterl.